Wir beschäftigen uns zurzeit als Gemeinde immer wieder mit dem Thema, wie können wir mit anderen Menschen heute über Gott ins Gespräch kommen? Wie passiert das eigentlich? Also nicht nur ich und mein Gott, sondern ich und mein Gott und ich und der andere. Wie kann ich eigentlich mit dem ins Gespräch kommen über das, was mich da so bewegt? Was mich so beschäftigt, was mein Leben auch ein Stück weit prägt und antreibt. Und deswegen machen wir auch dieses Seminar. Ne? Das werden wir so ganz ausführlich machen, weil wir gemerkt haben, das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so, dass man irgendwie den Auftrag erkannt hat, das Thema, so, naja, das ist, wir haben auch die tollste Botschaft und Gott ist super und, sondern das wissen wir und dann sagen wir trotzdem irgendwie, der Bauch sagt uns, Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ein Grund ist sicherlich, dass wir merken, das ist jetzt nicht das top aktuelle Thema in Deutschland, über Gott zu reden, ja? Sondern wir leben in einer sehr materialistisch geprägten Welt. Ne? Also wenn du dem anderen erzählen kannst, wo er das Auto noch 5% billiger kaufen kann, darüber kann man reden. Ja? Oder wo man günstig an Kaminholz rankommen kann. Top! Kannst du in jeder Pause mit deinen Kollegen lang und breit drüber reden. Das Thema mit Gott, das ist so ein bisschen spezieller, sage ich mal. Ja? Also das stößt sich auf das große Interesse bei allen Leuten, manchmal sogar auf Ablehnung, bietet reichlich Platz für Missverständnisse, weil es ein sehr persönliches Thema ist. Unsere Kultur sagt uns auch, ach, über den christlichen Glauben, da redet man am besten nicht, das ist so Privatsache und so. Ne? Also da gibt es so ganz unterschiedlichste Dinge, die im Ergebnis dazu führen, dass der Bauch sagt, ah, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, sowas wirklich, wirklich anzugehen und zu machen. Und ich finde es hochinteressant, dass das nicht erst eine Gefühlslage ist, die bei uns heute da ist, sondern die Menschen damals, zur Zeit Jesu, die hatten bei dem Thema auch schon teilweise ihre Bauchschmerzen. Und Gott geht da nicht nur drauf ein und gibt ihnen gute Gründe, weshalb sie es trotzdem tun sollten, sondern er steigt noch tiefer ein und er sagt ihnen und damit auch uns, warum es sich auch für uns lohnt. Also nicht nur für die anderen oder für Gott, welchen Prophet er dabei hat, sondern er kennt unsere Problematik und unter anderem steigt er darauf ein und sagt, hey, ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber wenn du es machst, lohnt es sich auch für dich. Du kannst einen Gewinn dabei haben. Und das wollen wir uns heute jetzt nochmal gerade angucken. Warum eigentlich, was haben wir davon, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen über Gott? Der ganz allgemeine, wie soll ich sagen, Lohn, den wir haben, den Gewinn, den wir daraus ziehen können, der wird schon gleich gesagt, als Jesus den ganz großen Auftrag erteilt und sagt, hey, Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Ja, macht zu Jüngern alle Völker, so, ne, alle Menschen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, redet so mit ihnen, dass sie eine echte Entscheidung treffen und sich bekehren, umkehren, einen bewussten Schritt machen und den dokumentieren auch in so einer Taufhandlung. Werden wir wieder im Sommer machen. Ja, wir brauchen immer ein bisschen warmes Wasser dazu oder wärmeres Wasser, als wir jetzt so haben. Und dann werden wir wieder taufen. So, um anfangen zu dokumentieren, ich lebe mit dem dreieinigen Gott. Ich habe mein Leben ihm gegeben und er ist mein Herr und mein Retter. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, also die ganze so christliche Unterweisung, Kindergottesdienst gehört da rein, Kleingruppenthemen und so. Und dann sagt Jesus schon bei der Gelegenheit, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also das macht er aber, das ist das Schlusswort von dem, was vorher kommt. Er sagt, wenn ihr das macht, wenn ihr so unterwegs seid, so eure Komfortzone verlasst und mit mir losgeht in diesen Evangelisationsprozess, dann bin ich, das sage ich euch zu, bin ich jeden Tag bei euch. Bis diese Welt beendet werden wird. Wow. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen ihn hautnah erleben. Dann sagt er, leb den Auftrag. Und du wirst Gemeinschaft haben mit dem Auftraggeber. Ist doch vollkommen klar, ne? Also, wann habe ich Gemeinschaft mit Menschen, schon mal rein im irdischen Bereich, ne? Wenn ich Gemeinschaft mit Olli haben will, muss ich mal ab und zu mit ihm Holz hacken gehen. Ne? Hast du Lust, Holz hacken? Helf Olli, du wirst Gemeinschaft mit Olli haben. Ihr werdet einen tollen Tag haben. Miteinander. Ja? Übers Miteinander machen. Ja? Stell dir mal vor, ich komme zu euch und sage, Mensch, darf ich dir im Garten helfen? Und du sagst, ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja? Und wir machen mal zusammen deinen Garten frühlingsklar. Wahrscheinlich werden wir auch zwischendurch miteinander essen. Also hoffe ich, dass du dann sagst, komm, eine Tasse Kaffee ist für den auch nochmal drin. Ja? Vielleicht werden wir sogar miteinander reden. Was wird passieren? Wir werden miteinander Gemeinschaft haben. Wir werden einen tollen Tag haben. Ich habe mal einem aus meinem Freundeskreis wirklich mit mir so einen Tag im Wald geschenkt, so Kaminholz machen. Da sagt er mir, und er ist schon über 50, er hat wirklich tolle Geburtstagsgeschenke bekommen in dem Jahr, ganz bestimmt. Er sagte, Lutz, das war das schönste Geschenk. Einen Tag mal mit dir im Wald und etwas zusammen machen. Gemeinschaft haben. Zusammen sein. Wenn wir den Auftrag annehmen und leben, dann werden wir Gemeinschaft mit dem Auftraggeber bekommen. Und wir werden ihn erleben, so wie er ist. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch, bin bei dir jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das verspricht er uns in die Hand. Ich mach das, wenn du das machst. So, das ist schon mal allgemein. Jetzt gucken wir uns das noch ein bisschen konkreter an. Was heißt das eigentlich? Wie kann ich diese Gemeinschaft mit ihm erleben? Was passiert da eigentlich? So, und jetzt habe ich mir so 2, 3 Bibelstellen rausgesucht und die gucken wir uns mal etwas genauer an. Markus Kapitel 16, Vers 15, da wird das ein bisschen konkreter. Ist genau die gleiche Situation wie im Matthäus-Evangelium. Jesus gibt nochmal seinen Jungs den großen Auftrag, aber der wird hier ein bisschen anders dargestellt und besprochen. So, jetzt muss ich mal gerade finden, Markus Kapitel 16, ab Vers 15. Und da wird es, finde ich, etwas konkreter. Dann sagte Jesus zu seinen Jungs, geht in die ganze Welt, verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Also ist erstmal wieder der Missionsauftrag. Mit anderen Worten, jetzt ab Vers 17. Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Die Glaubenden. Sowohl die zum Glauben kommen, als diejenigen, die das wirklich im Glauben tun. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das ist interessant, ne? Wer erlebt das hier? Wer wird das erleben? Wer wird die Zeichen und die Wunder Gottes erleben? Das sind diejenigen, die den Auftrag jetzt annehmen und sagen, okay, ich gehe los. Und diejenigen, die sich von diesem Auftrag berühren lassen und den Auftrag wieder, das was gesagt, die Botschaft Gottes annehmen, die werden es auch erleben. Die Kraft Gottes, die Zeichen und die Wunder, die werden daran geknüpft, dass man mit Menschen über Gott redet und ins Gespräch kommt und die ganze Botschaft weiterträgt. Ich finde das ganz spannend, weil ich sage mal, wenn ich jetzt so fragen würde, auch mich selber, hast du Bock drauf, Gottes Kraft zu erleben? So die Zeichen und Wunder, würde ich sagen, jupp, bin ich dabei. Finde ich cool. Jetzt sagt Gott mir, ja, das ist super. Lass uns eine kleine Abenteuerreise machen und mit Menschen über den Glauben reden. Und dann sage ich, hup, Hand wieder runter. Ich weiß nicht. Ja, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Die Macht Gottes ist kein Selbstzweck für fromme Bespaßung. Das steckt dahinter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, Mensch, Jesus, ich hab so diese Jesus-Berichte, Matthäus, hab schon oft in der Bibel gelesen. Ich bete auch. Ich bin da und da auch schon dabei. Und jetzt sage ich so, jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Kick. Das wird alles ein bisschen fade in meinem Leben. Und sage ich, Mensch Jesus, ich brauche mal so eine geistliche Erfrischung. Schenk mir mal ein paar Zeichen und Wunder. Am besten, wenn ich auf dem Sofa liege. Oder vielleicht mit meinen christlichen Freunden zusammen bin und so. Und wahrscheinlich macht Gott das auch noch in seiner großen Barmherzigkeit, die wie ein Strom fließt. Aber der eigentliche Ort ist ein anderer. Der sagt, draußen. Was heißt draußen? Außerhalb der christlichen Komfortzone. Da, wo ich mit anderen Menschen, die Gott noch nicht so kennen, ins Gespräch komme und in Kontakt komme. Da ist der Ort für die Kraft und die Zeichen und die Wunder Gottes. Da möchte er Dinge bestätigen, weil dazu sind sie gegeben worden. Nicht zur frommen Selbstauferbauung, sondern das sind die Zeichen, die ich euch gebe, die euch begleiten werden, damit die Menschen wissen, ihr und die Menschen, die euch hören, wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Dass es wirklich den lebendigen, wahrhaftigen, allmächtigen, barmherzigen Gott gibt, der mit Krankheiten und unseren Gebrechen und unseren Nöten ein großes Erbarmen hat, ein großes Mitleid hat. Dazu sind sie gegeben. Wenn man jetzt in die Apostelgeschichte springen würde, also die Zeit, wo dann die ersten Christen losgehen und diesen Auftrag wahrnehmen und mit anderen ins Gespräch kommen über Gott, dann merkt man genau, da erfüllt sich dieses Wort. Da findet es statt. Also das geht ja schon los, die Apostelgeschichte Kapitel 2. Die erste Gemeinde wird gegründet, also die ersten Leute kommen zum Glauben, weil die Jünger Jesu zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über Jesus reden und über Gott reden und so richtig predigen. Und dann heißt Apostelgeschichte 2,43, so ein Vers, alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Wann ließ Gott diese staunenerregenden Wunder geschehen, als sie unterwegs waren zu predigen? Stell dir mal vor, sie hätten nicht gepredigt. Sie wären so in ihrem frommen Zirkel geblieben. So, in der Burgmentalität. So, ne? Draußen sind die Bösen, wir sind die Guten, wir bleiben hier drin. Was wäre passiert? Wahrscheinlich hätte es diese Zeichen und Wunder der Apostel nicht gegeben. Wenn man die Apostelgeschichte liest und den Text vorher aus Markus 16, 15, ist das sehr naheliegend. Muss man den Schluss daraus ziehen. Da hätten sie vielleicht nochmal irgendwie im Römerbrief gelesen, wenn es den schon gegeben hätte oder so. Ne? Also hätten das nochmal alles gemacht und sich nochmal, was hast du erkannt und ich, und das wäre auch vielleicht alles irgendwie gut gewesen, aber da hätte etwas gefehlt. Was Gott uns hier sagen möchte, das Erste, das Allgemeine, was er sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du mit mir dieses Abenteuer der Gewinnung der Welt auf dich nimmst, dann wirst du auch meine Kraft erleben. Auch in Zeichen und Wunder. Draußen. Finde ich trotzdem nochmal schwierig. Deswegen sind nicht alle meine Fragen gelöst. Und mein ganzes Unwohlsein ist deswegen auch noch nicht gleich überwunden. Aber ich möchte es erstmal hören und hinhören. Weil wodurch entsteht der Glaube? Indem ich nochmal die Wahrheit Gottes höre und mir eventuell zu Herzen gehen lasse. Und wenn ich dann das erste Mal wieder riskiere und es tue und die Erfahrung mache, dann kann Glaube entstehen. So entsteht Glaube. Und vielleicht fängt es heute erstmal für mich und für dich mit dem Hören an. An einer anderen Stelle wird er auch nochmal konkret. Epheser Kapitel 6. Wir springen so ein bisschen in einen neutestamentlichen Brief. In diesem ganzen Kapitel 6, da geht es eigentlich um die Kraft Gottes. Es geht wieder um die Kraft Gottes. Und da heißt es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also nicht, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann geht es nicht nur um Menschen, um zwischenmenschliche Schwierigkeiten und Hindernisse, sondern er sagt, hey, ihr steht in einem viel größeren Kampf drin. Ihr kämpft mit Geistern und mit Mächten in der Himmelswelt, die ihr nicht sehen könnt. Mit dem Teufel und all seinen Helfershelfern, seinen bösen Geistern, die werden euch attackieren. Eure Gedanken, eure Gefühle, eure Ehen, die werden euch attackiert. Ihr werdet es damit zu tun kriegen. So, und jetzt will ich aber nicht Trübsal blasen und sagen, wow, 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 und ihr werdet verlieren. Nein, nein, nein. Er sagt, das ist ein harter Kampf. Das ist jetzt nicht nur an dieser Stelle, dass das so betont wird. Also in der Offenbarung, das hat mich mal sehr bewegt, da wird das mal wie so eine Szene im Himmel so dargestellt, plastisch dargestellt. Und da heißt es an einer Stelle, dass der Satan, dass der Teufel wütet unter den Gläubigen und versucht sie zu zerstören, nicht nur anzukicken, nicht nur zu ärgern, sondern der will unseren Glauben, unser Leben zerstören und kaputt machen. Das ist die große Dramatik. Und jetzt macht er hier aber gar nicht in Trübsal blasen, sondern er erklärt hier, was jetzt passieren kann und was wir jetzt tun sollen. Dann sagt er nämlich noch ein letztes Wort, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Kapitel 6, Vers 10 im Epheserbrief. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. So, und jetzt werden die Waffen Gottes so dargestellt in so einer Waffenrüstung. Die unterschiedlichen Teile dieser Waffenrüstung bekommen eine besondere Bedeutung. Und ich steige wieder ein hier in Vers 15. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Was heißt das? Was kann mir Stärke verleihen in all den dämonischen, finsteren Auseinandersetzungen, die mein Leben und all mein Hab und Gut und meine ganzen Beziehungen, Familie attackieren? Ich finde das total spannend, dass er sagt, wenn du die Bereitschaft hast, rauszugehen und das Abenteuer mit deinem Auftraggeber zu leben, mit dem Allmächtigen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wenn du dazu die Bereitschaft hast und losgehst, dich aufmachst, dann wird dir das Kraft verleihen. Hier geht es nicht darum, dann werden die anderen gerettet werden. Dann wird Gott seine große Freude im Himmel haben. Wird er ganz bestimmt. Nein, hier geht es um dich und mich. Du willst bestehen in den Kämpfen dieser Welt, in den ganzen Auseinandersetzungen. Dann ist ein Detail davon, geh raus und erzähl den Leuten über Gott. Irgendwie. Wie man es macht, das gucken wir uns beim Seminar nochmal an. Interessant, hier wird auch von der Bereitschaft erstmal gesprochen. Ne? Es geht um die Bereitschaft, nicht um den Erfolg. Also hier heißt es nicht, ja, und wenn du mit 10 Leuten über Gott gesprochen hast und sie das begriffen haben und sich bekehrt haben, dann wird dich das stärken. Nein. Sondern meine Bereitschaft, mein Inneres jetzt noch zögern und überlegen und denken, mache ich es oder mache ich es nicht. Und das zu überwinden, dass meine Bereitschaft wächst, das wird mich geistlich stärken. Das wird mir eine Bewahrung und einen Schutz geben und eine Kraft in vielen anderen Auseinandersetzungen, die ich vielleicht an anderer Stelle meines Lebens führe. Ein Gewinn, den ich dabei haben kann. So, die letzte Bibelstelle, Lukas Kapitel 12, ab Vers 8. Da ist Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern und es geht genau darum, dass wenn sie das mal machen werden, mit anderen Leuten über Gott reden, dann wird es Probleme geben. Und dann wird es auch richtige Probleme geben, die teilweise ihr Leben attackieren und bedrängen und die Beziehung, auch familiäre Beziehung, zerstören können. Leider. Ist keiner glücklich drüber. So, und bei all dieser Problematik kommt Jesus jetzt ins Gespräch mit seinen Jüngern, Lukas Kapitel 12, ab Vers 8. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn, nämlich er selber, am Gerichtstag bekennen vor den Engeln Gottes. Dahinter steckt die folgende Vorstellung, irgendwann mal wird unser Spiel hier abgepfiffen werden. Ist einfach vorbei, früher oder später. Und dann gleiten wir nicht hinab ins Nirvana. Das ist nicht die göttliche Vorstellung an dieser Stelle, überhaupt nicht. Sondern er sagt, dann wird gerichtet werden. Und es wird nur einen Richter geben. Also da wird kein Mensch mehr sitzen, keine Institution, nichts. Gott wird alleine richten. Und sein Gerichtsurteil wird bestechend wahrhaftig und klar sein. Er weiß alles, was wir getan haben, kennt alle Motive und Gedanken und er ist unbestechlich, lässt sich nicht von irgendeiner politischen, militärischen Macht hier auf der Erde beeindrucken, überhaupt nicht. Und dann wird er richten werden. Diese Vorstellung steht dahinter. Und jetzt sagt er, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, hier auf der Erde, zu dem wird sich auch der Menschensohn am Gerichtstag bekennen vor den Engeln Gottes. Also dieses, bei diesem Gerichtssaal, da werden auch die Engel Gottes, die ganze himmlische Welt wird da anwesend sein. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den wird auch der Menschensohn nicht kennen am Gerichtstag vor den Engeln Gottes. Dann nachher Vers 11, wenn sie euch vor die Synagogengerichte schleppen und vor andere Richter und Machthaber, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Also das eine ist, dass er immer vorher gesagt hat, es lohnt sich hier schon auf dieser Erde. Ihr werdet die Kraft Gottes erleben. In Form von Zeichen und Wundern. In Form von fast unerklärlichem Schutz und Kraft in all den streitbaren Auseinandersetzungen, die du in deinem Leben hast, wo mich die bösen Geister und Gedanken und die Lüge attackieren. Sondern hier geht er noch einen Schritt weiter und sagt dermaleinst, wenn du vor deinem Herrn und deinem Richter stehen wirst, dann wird es sich auch lohnen. Dann wird er sich zu dir bekennen. Dann wird er sagen, ich kenne dich, weil du hast dich auch in deinem Umfeld und deinen Bezügen zu mir bekannt. Der gehört zu mir, du gehörst zu mir und ich stehe für ihn ein. Das ist eine Fürsprache, was hier passiert. Also da geht es gar nicht darum, dass wir sagen, ja, wir waren moralisch fehlerfrei. Darum geht es überhaupt nicht. Da geht es gar nicht um Erfolge. Jawohl, wir haben 10 Leute bekehrt. Gar nicht. Es ging um die Bereitschaft vorher schon. Ob ich eine innere Bereitschaft habe, mich diesem Thema zu stellen, mich auch meinen Widerständen, inneren Widerständen vielleicht zu stellen und mit ihm, mit dem Auftraggeber darüber ins Gespräch zu kommen und zu hören, dass er nicht nur sagt, du hast einen Auftrag, geh hin und mach, sondern er sagt, und du hast einen Auftrag und ich erkläre dir, das machen wir beim Seminar, wie du den Auftrag ausfüllen kannst, aber ich sage dir auch, es lohnt sich für dich. Nicht nur für die Welt, für die anderen. Was mir nochmal bewusst geworden ist, wenn ich an dieses Thema denke, mit anderen über Gott zu reden, dann denke ich sehr, sehr eindimensional oder zweidimensional. Ne? Hier bin ich. Und dann denke ich noch an den anderen. Und ich denke die ganze Zeit, wie kriegen wir beiden das miteinander hin? Wie schaffe ich das, sein echtes Interesse, was er vielleicht hat, seine Fragen zu beantworten? Seine Überlegungen. Wie schaffe ich überhaupt, sein Interesse vielleicht zu wecken? So, das sind alles wunderbare Fragen. Oder dann nachher, wie gehe ich damit um, wenn ich Ablehnung kriege? Wenn ich Widerstand erfahre? Wenn sich vielleicht sogar Beziehungen nicht mehr klären lassen, sondern jemand das zum Grund nimmt für ein zwischenmenschliches Zerwürfnis? So. Da bleiben wir aber immer nur rein humanistisch, du und ich, rein zwischenmenschlich. Und ich vergesse, glaube ich, dass es eigentlich um eine dreidimensionale Beziehung geht. Bei ihm ist mir das noch manches Mal klar. Ich weiß, wenn ich mit dem anderen rede, der muss auch einen Zugang jetzt zu Gott bekommen, nicht zu mir nur. Und Gott muss sich ihm auch irgendwie offenbaren. Das ist ja ein Geheimnis, was da passiert. Das ist ja nicht, ich habe 10 Argumente gehört und nach dem 9. sage ich, jetzt begreife ich es so langsam. Oder mach noch 2 VHS-Kurse zum Thema, wie komme ich zum Glauben, und dann hast du es begriffen. Darum geht es ja erst gar nicht. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte. Und das andere ist nachher eine spirituelle Erfahrung, die ich gar nicht erklären kann. So wie ich Gott nicht erklären kann. Aber dass er in seinem Wesen, in seiner Gegenwart, Macht und Kraft sich mir offenbart und in mein Herz mich irgendwo wo berührt. So, was Gott uns heute sagen möchte ist, was hier gilt, gilt dir auch. Es geht bei dem Thema nicht nur um dich und den anderen, sondern das ist ein Thema, das geht auch mich und meinen Herrn an und unsere Beziehung. Das hat etwas mit ihm und mir zu tun und mir und ihm zu tun. Glaube ich wirklich, dass er als Auftraggeber alle Macht im Himmel und auf Erden hat? glaube ich wirklich, dass er eine Liebe hat, eine Barmherzigkeitsstrom hat für mich und alle anderen Menschen, aber auch für mich. Glaube ich, dass ich bei diesem Unterfangen, bei diesem Abenteuer zwar meine Blessuren von mir tragen werde und auch meine Missgeschicke und Misserfolge, aber ich werde nicht untergehen. Ich werde nicht ins Nirvana versinken, in die Haltlosigkeit, sondern glaube ich, dass er mich trägt und dass er mir seine Kraft und von, wenn sein muss, auch so seine Worte in den Mund legt. Dass er mich vielleicht an einer Stelle segnet, die hiermit gar nichts zu tun hat. Ich habe vielleicht eine Auseinandersetzung hier, vielleicht habe ich auch noch ein Problem in der Ehe. Kann es sein, dass ich diesen Schritt unternehme und Gott wird meine Ehe segnen? Die bösen Mächte und die Geister vertreiben, die da seit Jahren ihr Unwesen führen, dass endlich mal aufgedeckt wird, zur Sprache kommt, besiegt wird. Es geht um mich und Gott und um mich in diesem ganzen Unterfangen. Und dafür möchte ich mir selber und euch selber Mut machen und euch auch Mut machen. Seid beim Seminar dabei. Wenn ihr nicht könnt, macht's anders. Aber lasst uns dieser Herausforderung, diesem Thema uns wirklich stellen. Und nicht nur auf der Ebene, sondern auch auf dieser Ebene. Lieber Vater im Himmel, als du uns den Auftrag gabst durch Jesus, da hast du uns kein Skorpion in die Hand gedrückt. Da hast du uns nicht die giftige Schlange in den Schuh gesteckt. Dir war vollkommen bewusst, was da passiert. Und einmal hast du gesagt, Jesus, dass du uns wie Schafe unter Wölfe schickst. Du hast die Schwierigkeiten selber erlebt. Und weil du es selber erlebt hast, weißt du ganz genau, was auch auf uns zukommen kann. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du so um uns ringst, um unsere Bereitschaft, alte Erfahrungen und Bedenken nochmal zu überdenken, nochmal Hoffnung zu schöpfen, Motivation, Kraft, es anzugehen, damit wir die Gemeinschaft mit dir nicht nebenbei verlieren, sondern heißer, inniger, mächtiger erleben, damit wir diese Abenteuer mit dir in unserem Leben spüren und nicht nur mit 25 Jahren, sondern mit 45, 55 und dass es eine Zunahme gibt an Kraft, Autorität, Vollmacht. Vater, wir ringen darüber, mit 65, 70-Jährigen denen nochmal beizubringen, es gibt eine Macht Gottes, die über das Normale, was wir rein zwischenmenschlich erleben, hinausgehen. Lass sie zu Menschen werden, die uns ein Vorbild sind, weil sie mehr glauben, weil sie mehr riskieren. Wir brauchen das. Und wo wir es nicht haben, lass uns einander ermuntern und ermutigen. Aber dass wir es nicht machen, sondern dass wir es tun. Segne unser Miteinander, mit dir und untereinander, damit wir dich nicht verpassen. Amen. Dann stehen wir nochmal auf. Vater, wir werden nicht automatisch älter und barmherziger, sondern eigentlich älter und unbarmherziger. Und Barmherzigkeit ist nicht unsere Eigenschaft, sondern es ist deine Eigenschaft. Und wir stellen uns in den Strom deiner Barmherzigkeit, damit unsere Herzen weich werden und wir nochmal genau hinhören und mit dir ins Gespräch eintreten. Der Herr segne uns und euch mit Barmherzigkeit, mit diesem Strom. Und er segne uns miteinander mit dem Mut, der daraus entspringt, das Große zu wagen, herauszutreten, das Risiko einzugehen. Segne uns mit diesem Mut, Vater. Amen.